Lebensbild. Das Leben Nietzsches war ein Rausch. Oder doch eher ein Albtraum? Als er knapp 5 Jahre alt war, starb sein Vater, vermutlich an einer Gehirnkrankheit. Mit 15 notierte er selbstbewusst und hochbegabt: Mich hat jetzt ein ungemeiner Drang nach Erkenntnis, nach universeller Bildung ergriffen. In seinen Mitzwanzigern fiel er vom Pferd und nahm Morphium gegen die Brustschmerzen infolge des Unfalls, lernte Richard Wagner kennen und eine Zeit lang verehren, erhielt ohne Habilitation eine Professur für Altphilologie in Basel und diente, obwohl seit seinem Schweizer Aufenthalt kein preußischer Staatsbürger mehr, als Freiwilliger im Deutsch-Französischen Krieg ein paar Wochen als Sanitäter, bis er an der Ruhr erkrankte und nach Basel zurückkehrte. Mitte 30 wurde er auf seinen Antrag mit herabgesetzten Bezügen früh pensioniert und trieb sich seitdem in Italien herum, des Winters in schlecht geheizten Mietzimmern mit klammen Fingern Aphorismus um Aphorismus niederkritzelnd. Mitte 40 wurde er verrückt. Mitte 50 starb er unter der Obhut und Bewachung seiner Schwester Elisabeth in Weimar. Ob die Sache mit dem Turiner Droschkenpferd, dem der philosophische Verächter des Mitleids im Januar 1889 mitleidig um den Hals gefallen sei, weil es vom Kutscher mit der Peitsche misshandelt wurde, eine halbwahre oder ganz erfundene Geschichte ist, lässt sich nicht mehr entscheiden. Ungeklärt bleibt auch die Natur seiner Krankheit. War die Gehirnzerrüttung, an der auch sein Vater starb, erblich? Oder war sie die Folge einer syphilitischen Ansteckung bei einem Bordellbesuch? Ein solcher Bordellbesuch ist bezeugt, aber es bleibt unklar, ob Nietzsche in dem fragwürdigen Freudenhaus nur wie verrückt Klavier gespielt oder es tatsächlich über sich gebracht hat. Wahr allerdings ist, dass Nietzsche sein Zarathustra-Genie nicht wirklich ausleben konnte, trotz seiner Weltherrschaftsfantasien und Menschheitserziehungspläne zur Zeit seines Zusammenbruchs. Möglicherweise hat er den ungeheuren und auch ungeheuerlichen Einfluss, den seine Schriften später ausübten, in seinem hypertrophierten Selbstbewusstsein erahnt, wie es sich besonders in dem unmittelbar vor dem Zusammenbruch niedergeschriebenen Ecce Homo, man muss schon sagen, austobt. Warum ich so weise bin, warum ich so klug bin, warum ich so gute Bücher schreibe, lauten einige der Kapitelüberschriften. Erlebt hat er den Erfolg dieser guten Bücher nicht mehr. Obwohl von einzelnen Leuten bewundert und bisweilen hinter seinem Rücken verspottet, darunter die legendäre Lou Andreas Salome, hatte sein Denken in der Öffentlichkeit einstweilen nur begrenzt Resonanz. Seine Schriften wurden zwar eifrig gelesen, aber von so wenigen, dass die Anzahl der jeweils gedruckten und verkauften Exemplare regelmäßig dreistellig blieb. Die quirlige Lou war eine der jungen Frauen, an denen er sich mit Heiratsanträgen versuchte, meist überbracht von Freunden, manchmal von solchen, die selbst Interesse an der jeweiligen Dame hatten. Auch die Mutter und die Schwester versuchten, den Alleindenker in einer Ehe unterzubringen. So muss man es ausdrücken, denn auf häusliche Versorgung kam es den beiden an, stets auf- und zudringlich um ein Wohl besorgt, von dem Nietzsche oft genug nichts wissen und nichts hören wollte. Der wiederholt angestrebte Bruch mit der Familie ist ihm nicht gelungen, aber in der Ehefrage blieb er standhaft, was freilich auch daran lag, dass einige der Gefragten ohnehin nicht wollten. Gegen Ende seines bewussten Lebens dekretierte er in der Genealogie der Moral: Ein verheirateter Philosoph gehört in die Komödie. Ein gutes Jahr vor seinem Zusammenbruch schrieb er: Ich habe jetzt 43 Jahre hinter mir und bin genau noch so allein, wie ich es als Kind gewesen bin.
Sie hörten Sätze, die die Welt verändern. Eine Gedankenreise von Sokrates bis Nietzsche. Von Bruno Preisendörfer. Gelesen von Julian Mehne. Ein Hörbuch des Argon Verlags.